Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen schönen guten Abend. Kirill Petrenko hat seinen Einstand bei den Berliner Philharmonikern gegeben mit Beethovens 9. Sinfonie. Der 47 Jahre alte Dirigent begreift das Werk als Initialzündung für die Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Orchester. Und
sie enthält für mich all das, was uns als Menschheit auszeichnet, wie im positiven, wie auch im negativen Sinne. Und deswegen war das für mich ganz, ganz wichtig, mit diesem Werk anzufangen.
Außer der 9. haben die Philharmoniker auch Alban Bergs Lulu gespielt. Die Konzertkritik hören Sie gleich bei uns. Was noch? Der Rundfunkrat diskutierte in Frankfurt über die Zukunft der Kulturwelle HR2. In Hamburg beginnen die Feiern zum 150-jährigen Bestehen der Kunsthalle und bei der Ruhrtriennale feierte Heiner Goebbels Musiktheater Everything That Happened and Would Happen seine Premiere. Im Juni vor 3 Jahren haben die Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko zum Nachfolger von Sir Simon Rattle gewählt. Noch bis Mitte nächsten Jahres bleibt Petrenko gleichzeitig Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München. Doch heute war der Tag, an dem er sein Amt als neuer Chefdirigent der Philharmoniker offiziell antrat. Mit Beethovens 9. und symphonischen Stücken aus Alban Bergs Oper Lulu. Für die Musikkritikerin Franziska Stürmer war Kirill Petrenkos Einstand ein Muss. Sie ist dafür von München nach Berlin gekommen und nun bei uns eingetroffen. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Petrenko hat die Komische Oper in Berlin von 2002 bis 2007 geleitet, an die 30 Konzerte der Philharmoniker als Gast dirigiert. Er ist für das Berliner Publikum kein Unbekannter, aber natürlich ist so ein Antrittskonzert dann doch etwas sehr Besonderes. Haben Sie das stimmungsmäßig im Saal wahrgenommen?
Ja, da war eine enorme Spannung, da waren alle Ohren gespitzt, im Publikum, aber auch bei den Orchestermusikern. Das konnte man wirklich miterleben, wie da genau geguckt wurde, wie da untereinander kommuniziert wurde, auf den Dirigenten geschaut wurde und jede kleinste Bewegung, jeder Wink, jedes Augenzwinkern umgesetzt wurde in Klang.
Als Kirill Petrenko das Programm seiner ersten Spielzeit mit den Philharmonikern vorstellte, da sagte er, dass die 9. zu jenen Werken zählt, die er als Botschaft an Lebewesen auf fremden Planeten schicken würde. Wir hören, wie die Philharmoniker unter ihm den 2. Satz interpretieren. Ja, da wird schon ordentlich Tempo gemacht. Ist denn diese Passage noch rasanter, dieser Satz noch rasanter gespielt worden heute
ja,
Abend?
Ja, das ist erst der Beginn einer ganz, ganz großen Steigerung hin zu einem wirklichen Teufelsritt. Man hört hier schon ein bisschen das Galoppieren. Man hört diese im zweiten Satz, diese ganz stark, diese martialischen Klänge. Am Anfang die harte Pauke und eben dann immer wieder diese militärischen Klänge. Denn in Beethovens 9. Symphonie geht es um das Wiederauferstehen aus dem Chaos, aus dem Krieg, aus der Vernichtung und eine menschliche Stimme, die sich da ganz zaghaft am Anfang irgendwie erhebt und dann am Schluss zum großen Freudenchor sich zusammen aufbäumt.
Ich zitiere noch einmal den neuen Chefdirigenten, der an den Philharmonikern so schätzt, dass jeder Einzelne die Fähigkeit und den Mut habe, beim Spielen eine große Freiheit zu entfesseln. Konnten Sie das, Franziska Stürz, erkennen beim Spiel heute Abend?
Ja, ich habe ganz stark gespürt, dass da heute Abend auch ein historischer Abend stattgefunden hat, denn auch dieses Orchester trägt eine lange Traditionen auch der vorherigen Dirigenten immer mit sich. Und insofern fand ich auch sehr interessant, dass ich erfahren habe, dass auch der Cellist zum Beispiel zu der leeren Quinte am Anfang der 9. Symphonie gesagt hat, dass das ja auch zu dem Stück, das davor lief, eben der Lulu-Suite passte. Denn das endet mit dieser leeren Quinte, eigentlich ein Klang voller Zerstörung und dem Nichts, ja, der, dem Ende oder einem Tod fast.
Ja, begonnen wurde der Abend eben mit symphonischen Stücken aus Alban Berbs Lulu. Die Sängerin Marlies Petersen hat den Sopranpart in der 9. Sinfonie gesungen und die Partie der Lulu in Wien, Chicago, New York und in München ist sie damit aufgetreten. Damals, glaube ich, hat es den Durchbruch gegeben, auch für sie als Sängerin. Mit Kirill Petrenko hat sie gearbeitet und sie sagte, dass die Durchlässigkeit der Stimmen sie nie zuvor so gehört habe. Das ist ja ein unglaublich großes Kompliment auch an den Dirigenten. Wie klang denn Marlies Petersen heute Abend?
Ja, sie klang wirklich glaubhaft als Lulu. Sie singt da nur einen Satz, also ein Lied. Das ist ja eine Raffung sozusagen, ein Appetizer eigentlich auf diese gesamte Oper, die Alban Berg zusammengestellt hat in diesen 5 Sätzen dieser Suite. Und die Durchlässigkeit der Stimmen, vor allen Dingen im Orchester, wenn Petrenko dirigiert, hört man andere Akzente, hört man neue Mittelstimmen. Das ist immer wieder schon erkannt worden, auch von Kollegen, und die Begeisterung für sein Dirigat beruht darauf, dass er einfach neue Töne hervorholt in schon bekannten Werken. In diesem Abend war es eben ein unheimlich starker dramaturgischer Bogen, mit dieser Lulu-Suite zu beginnen, was wirklich kein anbiederndes Stück und kein anbiederndes Werk ist, denn das ist eben destruktiv. Also es geht erstmal alles kaputt. Diese Lulu nimmt ja ein schreckliches Ende. Auch in der Oper wird sie ja dann von Jack the Ripper ermordet und vorher sterben alle ihre Männer. Also das ist Sinnlichkeit, Lust am Sein bis zum Exzess, bis zum mörderischen Exzess. Eine ganz, ganz andere Form der Freude, eine zerstörerische Form der Freude, die da, wenn man das Motto Freude mit in den Fokus nimmt, da abgebildet wird. Und dann ergibt sich dann eine unglaubliche Fallhöhe, wenn diese 9. Sinfonie dann beginnt mit diesem gleichen leeren Quintklang und auch diesen martialischen Tönen und diesen ungewöhnlich, gar nicht mal schönen Klängen, wenn die Bläser da so richtig hart hinein, ja, fast tröten, muss man sagen, weil Petrenko das so will und weil er das ganz eckig und hart dirigiert. Und dann fängt er an zu tänzeln, dann sieht man seine Armbewegungen weich werden und dann springt er fast auf dem Podest und sein Gesicht spricht eben von dieser Freude und dieser unglaublichen Energie, die man dann spüren konnte, sodass der Götterfunken am Schluss wirklich wie ein Feuerwerk in das Ganze, in die Philharmonie und noch darüber hinaus, denke ich, übergesprungen ist.
Ein Einstand und ein Neubeginn wird ja oft mit großen Worten doch begleitet und es wird von einer neuen Ära gesprochen. Das mag sein, aber sehr viel Energie haben Sie heute Abend wahrgenommen, nicht wahr?
Ja, da waren galoppierende Tempi, da waren keine Zäsuren, teilweise alles aus einem Fluss, das sich ineinander unaufhaltsam fließend ergab. Also eine unaufhaltsame Kraft, die Petrenko da zeigen wollte, vor allen Dingen in der 9. Sinfonie, dass ist eine Freude, die man dann auch spürt, die kann auch mit Kopfschütteln verbunden sein, dass man wirklich einem die Kinnlade runterfällt und man denkt, was war denn das jetzt? Aber ich denke, das ist ja auch doch der neue Akzent, der gesetzt werden sollte.
Kirill Petrenko ist der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Heute hat er seinen Einstand gegeben und die Musikkritikerin Franziska Stürz hat uns beschrieben, wie sie diesen Konzertabend erlebt, gehört hat. Dafür vielen Dank. Morgen wird das Konzert Open Air vor dem Brandenburger Tor wiederholt. Es gibt Platz für 30.000 Zuhörer. Das zweite Programm des Hessischen Rundfunks, das Kulturradio HR2, gibt es seit fast 70 Jahren. Die Liste der Sendungen, Foren und Reihen, an denen Schriftsteller und Philosophen mitwirken, ist absolut beeindruckend. Und dass die Welle nicht nur Radiogeschichte geschrieben, sondern die Geistesgeschichte der Bundesrepublik mitgeprägt hat, ist wohl das Mindeste, was man sagen kann. Seitdem bekannt wurde, dass die Leitung des Senders sich von der linearen Ausstrahlung des kulturellen Wortes verabschieden möchte, fordern Hörer und Hörerinnen den Erhalt von HR2-Kultur. Nahezu die gesamte Kulturszene Hessens, von den Intendanten der Staatstheater bis zur Off-Kulturszene, hat eine Petition unterzeichnet und auch FAZ und Frankfurter Rundschau drucken Texte von Künstlern und Autoren, die nicht wollen, dass Wortbeiträge als Podcasts ausgelagert werden. Heute richteten sich die Hoffnungen auf den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks. Ludger Fittkau berichtet.
Eine Rettung von HR2 Kultur in der jetzigen Form fand nicht statt. Obwohl das inzwischen 5600 Hörerinnen und Hörer in einer Online-Petition fordern. Die Diskussion über die Zukunft von HR2 Kultur soll engagiert und konstruktiv gewesen sein, heißt es. Der Einzige, der jedoch nachher vor das Mikrofon trat, war Harald Brandes. Der ist Vertreter der Hessischen Handwerkskammern im hr-Rundfunkrat und gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums.
Diese Initiative hr2 Kultur auch in Zukunft auf welchen Ausspielwegen auch immer zu erhalten, zu erweitern, anders zu gestalten, sind Dinge, die können wir heute noch nicht abschließend sagen. Der Intendant und seine Direktoren sind heute noch nicht an dem Punkt angelangt, wo sie selber wissen, wie das genau aussehen wird. Es ist eben ein Strukturprozess, der in Gang gesetzt worden ist. Und lassen Sie uns ein bisschen Zeit und dann kommen wir auch zu guten Ergebnissen.
HR2 Kultur zu erhalten, auf welchen Ausspielwegen auch immer. Das klingt nach einem grundlegenden Missverständnis zwischen den treuen Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur und den Gremienmitgliedern des Hessischen Rundfunks. Denn die Anmutung des Radioprogramms geht aus Sicht etwa von Professor Heinz Drück verloren, wenn man einzelne Sendungen auf den Schwesternkanal HR Info oder ins Internet verschiebt. Heinz Drück ist leidenschaftlicher HR2-Hörer und außerdem Literaturwissenschaftler an der Frankfurter Goethe-Uni. Dass der HR künftig mehr jüngere Leute für Kulturberichterstattung begeistern will, kann er grundsätzlich gut nachvollziehen.
Weil unser 1 Ü50 ist mit dem Hörfunk sozialisiert und schaltet das eben, sagen wir, fast habituell ein in bestimmten Situationen, im Auto, beim Kochen, beim Rasieren, was weiß ich. Und junge Leute zu adressieren ist wichtig, nur einfach zu sagen, ich transportiere das, was ich jetzt im linearen Funk mache, ins Netz. Und das war's. Das kann es ja irgendwie nicht sein, weil jetzt dann nicht plötzlich die Begeisterung, nur weil das irgendwie ein Podcast ist, bei jüngeren Hörerinnen und Hörern wachsen wird, sondern das muss kuratiert sein, wie alles, was journalistisch bearbeitet ist. Und darüber müsste man sich wahrscheinlich länger verständigen, wie man das denn sinnvollerweise macht oder wie man diese Adressierung wieder findet.
Wenn HR2 Kultur erst einmal weg sein sollte, kann man auf dieser Welle aber auch keine Jugendlichen erreichen. Das sagt Klaus Schöffling. Er war Lektor beim Surkamp Verlag, bevor er Ende der 1980er Jahre seinen ersten eigenen Verlag gründete. 2016 war er schließlich Verleger des Jahres in Deutschland. Viele seiner Autorinnen und Autoren sind preisgekrönt. Seit Wochen nun kämpft Klaus Schöffling, wie viele Hörerinnen und Hörer, für den Erhalt von HR2 Kultur in der jetzigen Form, als feuilletonistisches Radio mit vielen Literatursendungen. Denn die Buchbranche braucht Sender wie HR2 Kultur dringend, so der Verleger. Er fragt sich hinsichtlich der Verantwortlichen des HR,
woher so eine Art Feuilletonhass da auf einmal kommt. Ne? Mir ist es unerklärlich, weil das ist ja immer ein spannendes Thema gewesen. Ob es jetzt Literatur ist oder Musik oder bildende Kunst, die sich im Radio ein bisschen schwer darstellen lässt, weiß ich auch. Aber es gehört ja alles zusammen. Und wenn wir jetzt anfangen, an einem Beinchen zu sägen, fällt bald die ganze Geschichte um. Und wir müssen ja auch an das denken, was irgendwann mal Leute, die heute sehr jung sind und hier auf kleinen Röllerchen über die Kaiserstraße fahren, was die in ein paar Jahren machen wollen. Ne?
Klaus Schöffling meint die Leute auf den gerade angesagten E-Rollern, die unten auf der Straße vorbeifahren. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass es mit guten Ideen gelingen kann, auch viele Kinder und Jugendliche etwa fürs Lesen zu begeistern. Doch dabei sei ein Radiosender wie HR2 Kultur ein wichtiger Partner.
Wir haben ja hier vor etlichen Jahren Frankfurt liest ein Buch erfunden, was auch ohne HR2 so nie funktioniert hätte. Man braucht sich gegenseitig, denn auch der Hessische Rundfunk muss ja was senden, egal wo jetzt. Und wenn wir ihm nichts liefern, kann er nichts senden. Genauso brauchen wir ihn, damit die Sache überhaupt weitergeht. Das ist ja verzahnt. Das ist ja nicht so, dass einer nur gibt und einer nur nimmt. Beide profitieren eigentlich davon. Und jetzt werden auf einmal einem die Füße weggeschlagen, das kann es nicht sein.
Der Rundfunkrat will der Literatur im Rhein-Main-Gebiet nicht die Füße wegschlagen. So kann man die heutige Erklärung verstehen. Doch HR2 Kultur in der jetzigen Form will er auch nicht unbedingt erhalten. Damit stützt das Gremium die Linie der HR-Programmverantwortlichen. Die wollten heute nicht vors Mikrofon treten. Doch im Grunde können sie sich durch den Rundfunkrat bestätigt fühlen. Wer HR2 Kultur allerdings in der jetzigen Form erhalten will, muss wohl weiterkämpfen.
Die Kulturszene des Landes wird wohl weiter protestieren. Auch die Parteien appellieren an die Direktion des HR, das Publikum bei ihrer Entscheidung nicht zu übergehen. Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent in Hessen, berichtete von der Diskussion des Rundfunkrates. Zum fünften Mal gibt es in Berlin das Festival Popkultur mit rund 1,2 Millionen Euro üppig gefördert vom Land Berlin und dem Bund. Selbst von der EU gab es einen Zuschuss, damit das volle Programm mit über 100 Konzerten, Diskussionen, Filmen, Performances und Auftragsarbeiten über die Bühne gehen kann. 3 Tage dauert das Festival auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Schluss ist in ein paar Stunden am frühen Morgen. Gestern hatte Jutta Taffi, eine Sängerin aus Griechenland, ihren Auftritt. Klingt ein bisschen spacig. Der Sound katapultiert einen gefühlt in den Orbit. Unseren Kritiker Tobi Müller erreiche ich in der Kulturbrauerei oder, wenn wir im Bild bleiben, in der Umlaufbahn der Kulturbrauerei in einem ganz kleinen Raum der Besenkammer seiner Wohnung, da wo der WLAN-Router steht. Können Sie mich in Ihrer Kapsel hören, Tobi Müller?
Alles Roger Major bringt man. Ich kann Sie sehr gut hören.
Ein Popfestival, das so viel öffentliche Förderung bekommt, ist ja eher eine Seltenheit. Macht sich das bemerkbar? Und falls ja, wie?
Auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist ein Festival, was ungewöhnlich viel Geschlechtergleichheit zeigt im Programm, dass, ich glaube, mindestens so viele Frauen als Bandleaderinnen vertreten sind wie Männer. Das gibt der freie Markt noch nicht immer her, oder die Veranstalter meinen, dass es der Markt nicht hergibt. Es gibt Gebärdendolmetscherinnen, beinahe bei jedem größeren Konzert, die für Nichthörende die Texte übersetzen, aber auch tänzerisch tätig werden dann. Das ist ganz schön, das zuzugucken, kriegen auch einen eigenen Scheinwerfer. Es gibt Rollstuhltrassen aus Plastik, die sonst nur schwer über das Kopfsteinpflaster kommen in der Kulturbrauerei. Es gibt auch All-Gender-Toiletten, das wird nicht von ganz allen angenommen, glaube ich, das hat sich dann wieder sauber aufgeteilt. Es gibt aber auch im Programm einfach sehr viele kleinere Bands aus wirklich Gegenden, die man sonst nicht viel zu sehen kriegt hier. Südosteuropa ist ein Schwerpunkt, also Griechenland, Albanien, aber bis hin auch zu Tallinn gab es da Bands zu sehen, die man sonst nicht wie sieht. Und es gibt die Auftragsarbeiten, also wo Bands dazu angehalten werden, wie sonst vielleicht in der Oper oder am Theater, ein besonderes Projekt zu realisieren, das deutlich über den üblichen Verlauf von Album machen, Touren und so weiter hinausgeht, wo sie sich einfach was Besonderes überlegen. Das geht ohne das viele Staatsgeld alles überhaupt nicht.
Wenn ich das Wort Auftragsarbeit höre, denke ich automatisch an große Musiktheaterproduktionen, weniger an einzelne Konzerte. Was für Werke wurden denn extra für das Popkulturfestival 2019 kreiert?
Sehr viele und auch sehr unterschiedliche, kleine bis größere. Es fing an mit einem sehr ambitionierten Projekt, das ist Jens Friebe, der Berliner Chansonnier und Elektropopper, der mit der Band 21 Downbeat, das ist eine Band von Behinderten und Nichtbehinderten aus dem Theater Rambazamba in Berlin, die haben sich in 60 Minuten an den ganzen Ring des Nibelungen gewagt von Richard Wagner. Wir haben das versucht, mit Videos und so weiter aufzuführen. War vielleicht das ambitionierteste Projekt, ist nicht immer gelungen. Es gehört aber auch dazu, dass man im Pop, wo sonst so vieles am privaten Geld hängt, einfach auch mal was probiert, was dann vielleicht nicht immer gelingt. Es gab heute Abend International Music, eine junge Band aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, mit einem Orchester, das nennt sich The Dorf. Was sehr anarchisches, was plötzlich so eine kleine, junge Indie-Band einen riesen Klangkörper kriegt und sich austoben kann. Das war wunderschön zu sehen. Es gibt auch kleine, sehr viel politischere Arbeiten, wie von Rosa Seher aus Hamburg, die versucht haben, den jesidischen Genozid im Nordirak vor 4-5 Jahren mit Elektro-Noise nachzustellen und da auch ein bisschen zu performen. Sind alles Dinge, die man sonst im Club an normalen Konzertvenues so eben nicht sieht. Nicht alle gelingen, aber darum geht's, dass man das eben auch mal quasi performativ versuchen kann.
100 Konzerte und viele andere Veranstaltungen, das ist ein enorm dichtes Programm. Hat denn das Motto Space geholfen, einen Weg durch dieses Programm zu finden?
Je nachdem, wie man es interpretiert tatsächlich. Ja. Also Klaus Lederer, der Kultursenator hier in Berlin, schreibt im Programmheft, dass Space sei das prägende Thema für ihn. Er versteht es als Raum, als städtischer Raum. Natürlich nicht nur dem Wohnen fehlt, sondern eben auch in den Gewerberäumen. Das ist ein ganz großes Problem. Damit auch den Proberäumen der Musiker, wo gerade viel zu lesen war in Berlin, wo ein ganzes Haus, das sogenannte Rockhaus, gerettet wurde vor einem Vermieter. Allerdings mit dem Resultat, dass das Land Berlin einfach sehr viel Geld bezahlt, dass man sehr hohe Mieten einem privaten Besitzer überweisen kann. Aber das sind so die großen Fragen. Da hat sich in den 30 Jahren auch für die Kreativschaffenden sehr viel getan. Das andere ist Space, ist Weltraum. Das ist der utopische Ort nach der Diskriminierung, nach der Rassismus. Ein afroamerikanisches, afrofuturistisches Konzept, könnte man sagen. Afroamerikanische Musik war ein bisschen untervertreten am Festival, finde ich, aber als utopischer Ort natürlich ständig präsent. Also damit konnte man sich schon ein Programm zusammenstellen, ein sehr auch zeitgenössisch politisch relevantes, würde ich sagen.
Unter diesen vielen Künstlerinnen und Künstlern, die Sie gehört haben, Tobi Müller, gibt es denn da ein für Sie eindeutiges Highlight?
Ja, ich habe ungefähr 20 gesehen. Das ist einigermaßen wenig, wenn man dann auch mal bleibt. Ich habe mir öfter mal Konzerte zu Ende angeschaut. Das Verrückte ist, ich habe das bei einer Band gesehen, die ich eigentlich schon lange kenne und wurde komplett überrascht von denen. Das ist Station 17, wieder ein inklusives Projekt, also auch mit Behinderten in der Band. Gibt es seit 20 Jahren aus Hamburg. Die spielen so ein bisschen funky Krautrock, also ein bisschen Grundtonmusik, die auch ein bisschen improvisiert ist, sehr groove-lastig. Plötzlich entwickeln die ein Druck, den man da noch selten gehört hat von dieser Band. Und ein Sänger mit Down-Syndrom, Mark Hundenberg, der sonst Saxophon spielt, fängt an mit ganz krassem Autotune-Effekt, was man jetzt immer hört bei Trap-Musik, in Hip-Hop. Cher hat ihn berühmt gemacht vor auch schon 15 Jahren oder 20 Jahren. Fängt er mit diesem krassen Autotune-Effekt darüber zu singen und der Funke springt, er geht in die Menge rein, der Raum flippt völlig aus. Ganz seltene Momente. Und ich hätte sie bei dieser Band nun gerade nicht vermutet. Und das war schon irre. Bei etwas, was einem eigentlich sehr vertraut vorkommt, dann so einen Moment zu erleben, wo man gar nicht mehr anders kann, als einfach mitzugehen, Ja zu sagen, Pop zu leben. Das ist Inklusion weniger als Idee, als Praxis. Und wenn das so wahnsinnig funktioniert, für alle im gleichen Moment, das sind einfach Glücksmomente, die man nicht planen kann, nicht voraussehen kann.
Station 17, dem wollen wir wenigstens ein paar Takte hören. Und danke an Sie, ja. Tobi Müller. Bis morgen früh werden Sie das Popkulturfestival in Berlin noch genießen.
So ist es, danke.
Über der Stadt, da schweben die Wolken und über ihnen ist es leer. Über der Stadt, da schweben die Wolken und über ihnen ist es leer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedecke.
Nach 4 Jahren in Berlin zieht der chinesische Künstler Ai Weiwei nach Cambridge um. Sein Berliner Atelier wird der 61-Jährige aber weiter betreiben. Der Umzug mit seiner Familie in die ostenglische Stadt folgt einer scharfen Kritik an Deutschland. In einem Interview kritisierte er, dass Deutschland keine offene Gesellschaft sei, und beklagte sowohl einen Alltagsrassismus als auch einen zu laschen Umgang mit der Regierung in China. Dem Guardian sagte er nun, dass er auch von Großbritannien nicht viel erwarte. Das Land stecke nach der Brexit-Abstimmung in einem Sumpf. Zudem kritisierte Ai Weiwei die fehlende Solidarität des Vereinigten Königreichs mit den Demonstranten in Hongkong. Dort protestieren die Menschen, die Angst um ihre Bürgerrechte haben, seit Monaten gegen die Peking-treue Stadtregierung der Sonderverwaltungszone. Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen auch gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Heute beteiligten sich Tausende an einer friedlichen, fantasievollen Aktion. Vor der nächtlichen Stadt bildeten sie eine 40 Kilometer lange Menschenkette, hielten sich an den Händen und zeigten Transparente für mehr Demokratie. Steffen Wurzel, der in Hongkong lebt, hat das beobachtet.
Es sind beeindruckende Bilder, die die Teilnehmer der Menschenkette in den vergangenen Stunden gepostet haben. Vom mit Hochhäusern gesäumten Zentrum Hongkongs über Einkaufsstraßen und Wohngebiete bis auf den knapp 500 Meter hohen Lion Rock zieht sich die riesige Menschenkette. Sie hatte die als Baltischen Weg bekannt gewordene Menschenkette zum Vorbild, mit der die Bürger Litauens, Lettlands und Estlands heute vor 30 Jahren gegen die kommunistische Führung der Sowjetunion protestierten. Und genau hier liegt nach Ansicht vieler Hongkonger die Gemeinsamkeit. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong begehren immer mehr Menschen auf gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung in Peking. Zeichen der Öffnung und der Reformen allerdings sind, anders als in der Sowjetunion 1989, im heutigen China nicht zu beobachten. Im Gegenteil. Die Führung in Peking verfolgt ihren diktatorischen Kurs so rücksichtslos wie seit Jahrzehnten nicht.
Der unvollendete letzte Film von Hannelore Elsner, die Tragikomödie »Lang lebe die Königin«, wird fertiggestellt. Das teilte die ARD in München mit. Als Hommage an ihre verstorbene Kollegin haben 5 Schauspielerinnen Elsners Rolle übernommen. Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter spielen je eine Szene. Die Ausstrahlung des Films ist fürs nächste Jahr geplant. Hannelore Elsner hatte die Dreharbeiten wegen ihrer schweren Erkrankung abgebrochen. Sie starb im April mit 76 Jahren.
Am letzten Augustwochenende feiert die Hamburger Kunsthalle ihren 150. Geburtstag mit freiem Eintritt, vielen Führungen und Aktionen, Musik, Kinder- und Familienprogramm. Gleich drei Ausstellungsprojekte werden eröffnet und es wird ein Gespräch geben zwischen dem Kultursenator und Alexander Klar. Er leitet die Kunsthalle seit genau 3 Wochen. Dass das Haus inzwischen entschuldet ist, wird seine Arbeit ungemein erleichtern. Ab morgen jedenfalls läuft schon die große Jubiläumsausstellung. Mit Gemälden von Caspar David Friedrich, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, mit alten Niederländern und vielen zeitgenössischen Künstlern gehört die Kollektion der Kunsthalle zu den bedeutendsten in Deutschland. Mehr zur Geschichte des Hauses und der neuen Ausrichtung von Annette Schneider.
Was für eine mutige Entscheidung. In der großen Jubiläumsausstellung werden nicht die vielen Schätze und bisherigen eindrucksvollen Ausstellungen des Hauses gefeiert, vielmehr nutzt das Kuratorinnen-Team um Ute Haug die Gelegenheit und zeigt am Beispiel der Kunsthalle die alltägliche Arbeit eines Museums. In einer bisher wohl einmaligen Dichte wird vor Augen geführt, ohne die grundlegende Museumsarbeit des Sammelns, Erforschens, Ausstellens und Bewahrens von Kunstwerken gäbe es weder ein Museum noch Sonderausstellungen. Ute Haug.
Es sollte einfach auch die Realität eines Museums widerspiegeln, dass das, was dann an der Wand ist oder was man dann in der Sammlung sieht, immer Produkte langer Aushandlungsprozesse ist, die eben auch schwierig sind.
Nach einem kurzen historischen Abriss von der Gründung des Hauses bis zur aktuellen Digitalisierung des Bestandes werden die unterschiedlichen Bereiche der Sammlungsgeschichte vorgestellt. Da hängen Listen von Ankäufen und Verkäufen. 3 umfangreiche Diebstahllisten zeigen Verluste auf, die Museen sonst lieber verschweigen. Ein Film und kleinere Produktionen beschäftigen sich mit dem Kunstraub der Nationalsozialisten. Und ein großer Saal dokumentiert, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und Zeitgeschmack das beeinflussen, was angekauft wird oder nicht, was gehängt wird oder nicht. Und bei all der Dynamik des Hauses stößt man auf eine große Konstante.
Das Museum ist von Beginn eigentlich ein Mangelwesen. Es ist ein durchgehender Duktus der Museumsdirektoren. Es gab immer zu wenig Geld, immer zu wenig Geld für Ankäufe, für Personal, für Ausstattung, für wissenschaftliche Arbeit. Also eine auskömmliche Finanzierung hat dieses Haus noch nie gesehen. Ich glaube aber, dass es generell so ist.
Schon der Start des Museums war holprig. Initiiert von Hamburger Kaufleuten, die ihre privaten Sammlungen öffentlich zugänglich machen wollten, erhielt das Haus jahrelang keine wissenschaftliche Leitung. Entsprechend fiel die Ankaufspolitik des Senats aus, so die Provenienz- und Sammlungsforscherin Ute Haug.
Man nahm, was kam. Man kann da kein großes Konzept erkennen.
Erst ab 1886 mit Alfred Lichtwag, der vor allem Hamburger Künstler sammelte, und dann mit Gustav Pauli kam Struktur in die Sammlung. Wobei Pauli nach dem Ersten Weltkrieg die Sammlung neu ausrichtete, den Blick weitete, Expressionisten ankaufte.
Er hat das aber nur bewerkstelligen können, indem er im Grunde genommen einen Tabubruch vollzogen hat. Denn er hat ab 1919 bis 1933 hunderte von Kunstwerken verkauft, um eben mit dem Geld, was er wieder einnahm, andere Kunstwerke zu kaufen.
Zu den meisten Kunstwerken in der Hamburger Kunsthalle gibt es entsprechende Werkakten. Das sind über 12.000.
Die verschachtelte Ausstellungsarchitektur versinnbildlicht, wie die einzelnen Arbeitsbereiche am Museum ineinander greifen. So erzählen Archivare in einer Toncollage von ihren Tätigkeiten, ohne die die Kunstwissenschaftler aufgeschmissen wären. Angerissen wird der Einfluss von Sponsoren und dass grundlegende Forschungsprojekte wie etwa die Erschließung der Grafiksammlung nur noch durch Drittmittel möglich sind. In einem Kabinett rücken Besucher ins Blickfeld, Fotografien zeigen sie empört vor Bildern von Picasso oder stundenlang Schlange stehend für die legendären Ausstellungen von Werner Hofmann über Goya, Turner oder Caspar David Friedrich. Und seit 150 Jahren ringt die Institution Museum um ihren Standort in der Gesellschaft. So betont die Kunsthalle gerade lautstark, eine Einrichtung für alle sein zu wollen, kostet aber 14 Euro Eintritt. Ein alter Ankündigungskasten mit dem Hinweis Eintritt frei verweist darauf, wie es auch gehen könnte.
Tatsächlich ist es so, dass es lange Eintritt frei war. Ab 1931 gab es dann immer einen regulären Eintritt. Und immer war die Argumentation, man braucht einfach Geld, um das Museum am Laufen zu halten.
So führt die Ausstellung eindrucksvoll all das vor Augen, was man sonst in einem Museum nicht sieht. Dass es ohne die kontinuierliche Forschungsarbeit nicht denkbar wäre. Dass aber genau diese Grundlagenarbeit durch einen unzulänglichen Etat und dem daraus resultierenden Personalmangel seit Jahrzehnten nicht mehr gesichert ist. Damit entpuppt sich diese ungewöhnliche Jubiläumsausstellung als ein Plädoyer für die Sicherung des bürgerlichen Museums. Da passt es, dass der neue Kunsthallenleiter Alexander Klar gerade erklärte, nicht primär auf große Namen setzen zu wollen, um Besucher anzulocken.
Ich habe nichts gegen gute Besucherzahlen, im Gegenteil, also die wollen wir schon erreichen. Aber ich glaube, das kann man durch gute wissenschaftliche Arbeit und durch gutes Forschen und gut übersetzte Forschung in besserer Weise erreichen.
Bleibt abzuwarten, wie er das finanzieren will.
Die Kunsthalle ist Hamburgs größtes Museum und der optimistische Alexander Klar seit dem 1. August ihr neuer Direktor. Annette Schneider berichtete von den Schwerpunkten der Jubiläumsschau, die ab morgen allen offen steht. Die Ruhr-Triennale hat Fahrt aufgenommen. Zwei Theaterpremieren gab es heute und gestern in den Industriedenkmälern des Ruhrgebietes. Und unser Kritiker heißt Stefan Keim. Er hat natürlich beide gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Die großen Stücke lagen komplett in den Händen von in die Jahre gekommenen Theaterlegenden. Christoph Marthaler eröffnete die Ruhr-Triennale und nun gab es neue Werke des Belgiers Jan Lauwers und von Heiner Goebbels, dem ehemaligen Intendanten der Ruhr-Triennale. Heiner Goebbels nutzt Objekte und Instrumente für das Erzeugen von Klang. Everything that happened and would happen, also alles, was geschah und geschehen würde, heißt dieses Stück, das Heiner Goebbels in der Bochumer Jahrhunderthalle zeigt. Der Titel klingt nach genug Stoff für einen Musiktheaterabend. Hat's gereicht, Stefan Keim?
Ja, natürlich, denn es ist wirklich der Versuch eines Blicks auf die europäische und nicht nur auf die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Da gibt es einen Roman Europeana, eine kurze Geschichte Europas im 20. Jahrhundert von Patrick Uretnik, der da zugrunde liegt. Das Ganze verbunden mit unkommentierten Fernsehbildern, wirklich von ganz aktuellen Aufnahmen, also von der Ankunft von Flüchtlingen auf Lampedusa bis hin zu einer Friday for Future-Demonstration oder auch religiösen Ritualen irgendwo in der Welt, die man gar nicht so direkt zuordnen kann. Und das Ganze eben eingebunden in den gewaltigen Bühnenraum der Jahrhunderthalle, in dem Heiner Goebbels mit den Bühnenelementen arbeitet, die für seine Europeras Inszenierung von John Cage in der Zeit, als er Intendant der Ruhr-Triennale war, entstanden sind. Und da wird ganz viel herumgeräumt. Also man kommt in so eine Arbeitsatmosphäre erst einmal hinein. Dann werden dann Bilder, Prospekte rauf und runter gezogen. Dann werden die Bühnenelemente hereingeschoben. Dann gibt es choreografische Elemente. Das Ganze ist sehr tänzerisch und umkreist eben inhaltlich europäische Geschichte und Gegenwart.
Die Fernsehnachrichten werden kommentarlos projiziert, einfach als Bildmaterial, oder gibt es doch eine Haltung, die zu Ereignissen ja erkennbar gemacht wird?
Nein, eine Haltung gibt es nicht und vor allem, ja doch, vielleicht gibt es schon eine Haltung. Es gibt keine Meinung. Ich glaube, das war Heiner Goebbels wichtig, dass er nicht Meinung produzieren möchte. Es gibt auch auf Euronews so eine Sendung, die habe ich ewig nicht mehr gesehen, die heißt No Comment und die besteht darin, dass man dann diese Bilder aneinander schneidet und eben kommentarlos zeigt und damit eben auch offen dafür, was man auch in ihnen sehen möchte. Und das ist eigentlich genau dieser Zugang von Heiner Goebbels. Es ist auch so vom Inhalt her, dass natürlich der Holocaust, auch das Holocaust-Denkmal zum Beispiel und die Debatte, was ist überhaupt mit einem Denkmal darstellbar ist, eine große Rolle spielt, aber genauso zum Beispiel die Entwicklung der Puppenindustrie und Barbie und ganz menschliche und Alltagsgegen Alltagsbegebenheiten, die dann eben auch von einem Sprecher auch richtig deutlich lesend, also nicht irgendwie so performativ nach vorne lesend vorgetragen werden. Und das Interessante ist, dass dabei keine Beliebigkeit entsteht. Es sind immer wieder große Bilder, berührende Bilder, schöne Bilder, zwischendurch auch sogar mal etwas zum Schmunzeln oder auch sogar mal, wenn Steine auf die Bühne gerollt kommen, ein bisschen sogar Überwältigungsrhetorik. Aber es ist nicht beliebig. Es hat schon eine Haltung, dass man die Welt erkunden will und versucht, sich die Geschichte und damit auch unsere Gegenwart neu zusammenzusetzen. Und das macht dann, und dazu ist jeder aufgerufen, jeder im Publikum anders. Und mich hat diese Aufführung wirklich begeistert.
Jan Lauwers und seine belgische Niet-Kompanie, die gehören seit Jahrzehnten zu den Dauergästen auf internationalen Festivals. Lauwers bringt in seinem neuen Stück All the Good einen israelischen Tänzer auf die Bühne, der einmal Elite-Soldat war im Kampfeinsatz im Libanon. Er hat Menschen getötet. Wie geht Lauwers mit diesem Mann und dessen Biografie um?
Erst einmal ganz direkt, indem Jan Lauwers selber auftritt und diesen Mann, diesen Elite-Soldaten präsentiert. Aber dann hat er eine ganz ähnliche künstlerische Grundeinstellung wie Heiner Goebbels, nämlich dass er auch nicht Meinung erzeugen will oder etwas kommentieren möchte, sondern er integriert diesen Tänzer quasi in seine Künstlerfamilie. Er hat sie alle mit auf die Bühne gebracht, seine Frau sowieso, die ist ja immer dabei, aber auch seine Tochter und sein Sohn, also die im realen Leben auch Tochter und Sohn sind, die das jetzt auf der Bühne spielen. Und dann gibt es eine erfundene Geschichte, dass seine Tochter sich in diesen israelischen Tänzer, den ehemaligen Elite-Soldaten verliebt hat, ihn mit in die Familie bringt. Und da gibt es natürlich diese Fremdheit und es geht eigentlich mehr um die Frage, wie verhalte ich mich heute als Künstler? Und das wird dann in einer sehr offenen Form, auch auf eine sehr entspannte und auch immer wieder sehr witzige, unterhaltende Weise auf der Bühne diskutiert. Eigentlich ist All the Good mehr ein Theater-Essay darüber, was die Rolle des Künstlers heute ist.
Also viel Selbstreflexion, aber ist es auch politisches Theater?
Es wird immer wieder dazu und zwar so in Momenten. Ich war sehr, also es geht ja wirklich nicht mehr sozusagen episch verfremdendes Ausstellen, als die da machen. Jan Lauwers bleibt als Erzähler präsent. Er hat so jemanden, der seine Rolle spielt. Den nimmt er mit an die Hand. Dann spricht er ihm sozusagen in die Hand und zeigt, dass der jetzt, dieser Schauspieler, die Sätze sagen muss, die er ihm in den Mund legt. Also mehr Verfremdung geht eigentlich nicht. Und trotzdem entstehen dann immer wieder ganz direkte Momente in einem großartigen Zusammenspiel. Bei den beiden Liebenden zum Beispiel oder wenn eine andere Frau versucht, sich in eine andere historische Frauenfigur hineinzufühlen, die vergewaltigt worden ist und dann ihrem Partner sagt, du musst mich vergewaltigen, weil ich das empfinden will und plötzlich geht da eine Rabiatheit zwischen den beiden los und man weiß überhaupt nicht mehr, wo hört jetzt die Kunst auf, wo fängt Realität an. Auf diesen Momenten tanzt die Inszenierung oft und da hat sie ganz grandiose Momente. Allerdings wird sie leider nach einem sehr, sehr starken Beginn, wird sie zu vollgepackt. Es kommt immer mehr noch hinein und dieses noch und jenes noch und dann verliert sie etwas den Fokus und kommt erst ganz am Ende wieder zum Schluss zurück, wenn es dann so eine Bildbetrachtung gibt und dann die Rolle des Künstlers noch einmal richtig diskutiert wird.
Stefan Keim hat neue Stücke von Heiner Goebbels und Jan Lauwers bei der Ruhr-Triennale gesehen. Besten Dank für Ihre Kritiken.
Gerne.
Was am Samstag die Feuilletons und Wochenmagazine bewegt, das weiß Tobias Wenzel längst.
Wir können uns heute darauf verlassen, dass Sie Klartext reden, fragt der Spiegel. Ganz ohne fiktive Narrative? Und der Aktionskünstler Philipp Ruch antwortet, was ich sage, meine ich schon so. Im Laufe des Interviews, das Tobias Becker und Lothar Gorris mit dem Mann vom Zentrum für politische Schönheit geführt haben, kann beim Leser schon der Wunsch aufkommen, dass Ruch nicht alles ernst meint, sondern hier und da die Fantasie mit ihm durch oder sein Urteilsvermögen den Bach runtergeht. Wollen Medien wirklich über jedes Stöckchen springen, das ihnen Politiker hinhalten? Fragt Ruch, der am Montag ein Buch veröffentlicht. Titel: Schluss mit der Geduld. Jeder kann etwas bewirken. Eine Anleitung für kompromisslose Demokraten. Der Spiegel zitiert daraus. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wird durch Reichsbürger, Pegidisten und Rechtsfaschisten lange nicht so bedroht wie durch eine Maischberger-Sendung. Der völkische Beobachter ist zurück. Ob er das ernst meine? Mein voller Ernst, antwortet Ruch. Er verliere jegliches Maß, entgegnen ihm die Journalisten. Unbeeindruckt fährt Ruch fort. Sandra Maischberger organisiert den Absturz des Humanismus, Woche für Woche, und wir lassen das zu. Ich habe für das Buch sämtliche Ausgaben der Weltbühne von 1932 gelesen. Ich musste feststellen, dass Weimar brennend aktuell ist. Es geht um einen Extremismus der Mitte. Maischberger ist die Mitte der Gesellschaft. Später prophezeit Ruch noch, dass Jens Spahn, um Kanzler zu werden, mit der AfD koaliere und den Untergang der Demokratie besiegle. Fragt sich, soll man das Interview mit Philipp Ruch wirklich zitieren oder springt man da nur über ein Stöckchen, das er einem hinhält? Die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen schweben nicht nur über dem Spiegel-Interview, sondern über fast allen Feuilletons vom Samstag. Muss Dresdens vitale Kulturszene Angst vor der Wahl in Sachsen haben? Fragt die Taz. Gleich 7 Redakteure hat sie auf die Reise quer durch dieses Bundesland geschickt. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat eine Redakteurin für die Reise durch Dörfer Brandenburgs gereicht. Hanna Bethke hat unter anderem eine pensionierte Ärztin getroffen, die in ihrer Praxis oft Flüchtlinge behandelt habe. Andere Ärzte hätten sie nämlich abgewiesen. Da kommt ein rechtes Grunddenken wieder hoch, in allen sozialen Schichten, wird die Ärztin zitiert. Dafür gibt es keinen Grund. Vielleicht geht es den Leuten einfach zu gut. Die Welt hat auch jemanden nach Brandenburg geschickt, nämlich in die Wüste. Eine Wüste in Deutschland? Liest Timo Feldhaus die Gedanken der ungläubigen Leser. Und doch gibt es sie, nördlich von Cottbus, die Liebe-Rosa Wüste, die einzige Deutschlands. Diese Wüste ist die größte und heißeste und zeitgenössischste Metapher Deutschlands, interpretiert Feldhaus. Nicht nur für das, was der Osten einem Teil des Westens plötzlich wieder bedeutet, nämlich die verkümmerte und radikalisierte Rückseite blühender Landschaften, sondern eben auch für das, was werden könnte, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet. Feldhaus hat die Brandenburger Wüste ganz konkret betreten und berichtet nun von den Gedanken, die ihm dort gekommen sind. Wieso macht man den Kohleausstieg nicht einfach direkt mal jetzt, zahlt die ganzen Arbeiter aus und setzt ein großes, schönes Zeichen, auf das hin eine Weltgemeinschaft sich entwickelt, die gemeinsam Großgefühle speist und ein kollektives Losretten der Welt beginnen lässt? Fragt er. Wieso einfach nur Panik, bis keine Luft mehr da ist, bis unsere Erde und erst die Erde unserer Kinder komplett verwüstet ist? Und dann kommentiert der Journalist das soeben Geschriebene. Psychedelische, weltfremde Gedanken in der Wüste.
Was für ein Rückzieher. Tobias Wenzel hat die Kulturseiten für Fazit gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche ein schönes Wochenende.